Vor einigen Jahren schrieb ein Schauspieler in Deutschland seine Lebensgeschichte unter dem Titel 60 Jahre und kein bisschen weise. Wir suchen sicherlich, vermute ich jedenfalls, alle Menschen, die weise sind. Wir kennen Menschen, die schlau sind, intelligibel, clever. Aber es gibt wenige Menschen, von denen wir den Eindruck haben, dass sie weise sind. Das Thema Weisheit hat in unserer Zeit keinen hohen Stellenwert. Und es ist ja auch die Frage, ob sie bei uns selber einen hohen Stellenwert hat. Die Sophia, die Weisheit. Wenn man aber anfängt, sich mit dem Thema zu befassen, dann gerät man sofort wieder in einen Konflikt. Und dieser Konflikt scheint eigentlich die Weisheit oder das, was wir uns von ihr erhoffen, zu stören. Es gibt den großen Bereich der Sophia, der Weisheit im Griechischen. Das war sozusagen das Hauptthema der Griechen. Das war ihre Lebensphilosophie. Und dann gibt es auf der anderen Seite dagegen einen völlig anderen Aspekt, nämlich die Person Jesu Christi, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das eine ist funktional und das andere ist personal. Aber selbst wenn ich solche Begriffe gebrauche, sind wir schon von dem Gedanken der Weisheit weit entfernt. Aus der jüdischen Kabbala wird erzählt, dass in ihr ein bekannter Rabbiner, dessen Namen ich nicht behalten habe, eine bedeutende Rolle gespielt hat. Muss ich vorausschicken, die Juden taten und tun sich ja sehr viel darauf zugute, die Zusammenhänge des Alten Testamentes in den kasuistischen Auslegungen, die sich im Judentum herausgebildet haben, zu verstehen. Was denn eine ganz bestimmte Aussage in der Bibel wohl zu bedeuten hätte? Und darüber wird tiefsinnig nachgedacht. Und eigentlich kommt man mit diesem Denken nie zu Ende. So ist die Synagoge, Luther hat ja übersetzt Schulen, ein Ort, in dem man über diese Texte spricht oder diskutiert. Da geht es dann oft heiß her. Und ein Außenstehender hat den Eindruck, die haben sich alle fürchterlich an den Köpfen und gleich werden sie wohl aufeinander einschlagen. Aber das tun sie nicht. Sie haben über die Jahrtausende das entwickelt, was man eine Streitkultur nennt. Sie können heftig miteinander debattieren, ohne dass sie sich in die Haare geraten. Es sieht nur so aus, es ist aber nicht so. Aber es sind auch den Juden die Überlegungen gekommen, dass diese Diskussion über Gottes Wort oder über Worte, die aufgrund von Gottes Wort einmal gesagt, gesprochen oder geschrieben worden sind, dass das eigentlich nicht alles sein kann. Und so wurde dieser berühmte Rabbiner in der Synagoge erwartet, er sollte zu irgendeinem Thema sprechen, aber er kam nicht. Und als er denn nun endlich kam, erzählt ein anderer, ja, er habe einer armen Witwe irgendeinen Dienst, einen Liebesdienst getan, habe ihr, was weiß ich, Lebensmittel hingebracht oder ihr die Wohnung zurechtgeräumt oder so. Und darüber verfiel nun der Berichterstatter in euphorische Bemerkungen und sagte, er war im Paradies. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Zusammenhang jetzt verstehen. Das heißt, indem er diesen Liebesdienst einem Menschen getan hat, hat er unendlich viel mehr getan, als er je durch seine Diskussionsbeiträge in der Synagoge überhaupt bewirken könnte. Also einem Menschen zurechtzuhelfen, das bedeutete, er war im Paradies. Und ich denke, wir empfinden daran, was es bedeutet, in Wahrheit weise zu sein. Welchen Unterschied es macht, nur große Gedanken zu entwickeln oder einen kleinen, hilfreichen Liebesdienst zu tun. Ich entsinne mich, dass in einer sehr schwierigen Lage, als ich, wie man so sagt, innerlich mit dem Rücken an der Wand stand und nicht wusste, aus noch ein, da sagte ein Freund zu mir, wie mag es dir wohl gehen? Einfach teilnehmend Anteilnahme ausdrücken. Und ich merkte, dieser eine Satz war mir in dem Augenblick mehr wert als eine ganze gekonnte Bibelstunde, die er zu anderen Zeiten gehalten hat, die auch immer sehr gut waren. Aber in diesem Augenblick war es dieser eine Satz, wie mag es dir wohl gehen? Deswegen ist es nicht so einfach, über Weisheit einfach so daherzureden. Eine solche Rede könnte als sehr unweise angesehen werden. Und nun will ich, bevor ich tiefer in die Thematik selber eindringe, noch sagen, diejenigen, die Jesus als ihren Herrn und Heiland kennen, wissen, dass sie in ihm alle Weisheit haben. In der Frühphase, als seine Jünger mit ihm unterwegs waren, sagte Jesus zu ihnen, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagt, das haben sie noch in Erinnerung, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das war ja noch nicht alles. Wenn wir den Eingang des Johannesevangeliums betrachten, da heißt es ja, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Da hat der Johannes erkannt, anders noch als Petrus in dieser Phase, du hast nicht nur Worte des ewigen Lebens, sondern du bist das Wort des Lebens. Und ich denke, jeder, der das einmal geschmeckt hat, dem können Worte nie mehr das ersetzen, was er in der Begegnung mit Jesus als dem Auferstandenen und dem Lebendigen gewonnen hat. Du hast mir einfach das Herz abgewonnen, und das ist es. Und wer das einmal richtig begriffen hat, dem kann man auch durch irgendwelche Modernismen, die in der Gemeinde nun verbreitet werden sollen, nichts Neues mehr bringen. Man kann vereinfacht sagen, da geht nichts drüber. Das ist alles. Aber betrachten wir einmal den Weg der Geistesgeschichte in Europa und insbesondere in Deutschland. Es ist ja zwischen denen, die das Denken berufsmäßig betreiben, also den Philosophen, den Freunden der Weisheit, und ihren Epigonen, also denen, die das alles nachmachen und die das alles kolportieren, nämlich die, die das alles verbreiten, ist ja das berufsmäßige Denken ihr Lebensinhalt. Und es kommt, so scheint es für sie alle darauf an, dass es noch schöner, noch gekonnter, noch mal wieder ganz anders gesagt wird, als es bisher auch schon alles gesagt worden ist. Früher war man intellektuell. Und wer intellektuell war, hatte auch ein ganz bestimmtes Auftreten. Heute sagt man ja Outfit, nicht? Im Neudeutschen. Ich entsinne mich noch die Zeit, da liefen diese Leute alle mit einer Baskenmütze herum. Und die mich über längere Jahre kennen, die wissen, ich habe auch sowas gehabt. Vielleicht hatte ich ja auch den Tick, intellektuell sein zu wollen. Sie waren in der Bundesrepublik bekannt unter dem Begriff Exis. Das war die Abkürzung für eine philosophische Richtung, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich in Deutschland und Europa breit machte, nämlich der Existenzialismus. Jene Kategorie, die sich auf die vier großen Philosophen des Zweiten Weltkrieges und danach beriefen, auf Heidegger und Karl Jaspers aus Deutschland, und Gabriel Marcel und Jean-Paul Sartre in Frankreich. Wobei Sartre ja der Berühmte geworden ist, weil er gleichzeitig als Dramatiker an die Öffentlichkeit trat. Ihr Proprium war eigentlich nur der Gedanke, du musst dich entscheiden. Leben findet nur in der Grenzsituation statt. Was ist eine Grenzsituation? Eine intensive Freundschaft, der Beginn einer Freundschaft ist eine Grenzsituation. Das Leben am Rande des Todes ist eine Grenzsituation. Eine Liebe ist eine Grenzsituation. Und in dieser Situation musst du dich immer bewusst entscheiden. Du musst immer wissen, was du tust. Das klingt doch in vielem so ganz ähnlich, wie wir das auch aus der Bibel kennen, oder? Also nicht die angenehme Wohnzimmersituation, die ich auch sehr liebe, bei der Tasse Kaffee und einem Keks und dann erzählt man sich schön, vielleicht mit der Ehefrau, vielleicht aber auch mit Freunden und Bekannten und es ist alles so ganz angenehm. Und über diese Lebenssituation haben natürlich die Philosophen so ihre ganz eigene Meinung, nicht? Das finden sie kleinbürgerlich. Und die Leute, die so leben, das sind die KFM. Kleinfamilienmenschen. Also sie finden für alles sofort einen Begriff. Und auch unser Herr sagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist die entscheidende Grenzsituation für den Christen. Dort, wo der Übergang ist zwischen dem einen Leben und dem anderen. Aber es bleibt natürlich nicht bei dieser einen Schule. Das waren die Existenzialisten, die die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg bis etwa Anfang der 60er oder Mitte der 60er Jahre beherrschten. Die Dramen von Jean-Paul Sartre waren überall im Schwange oder auch Camus, Geschichte von Sisyphus, der Mensch, der also unermüdlich den Stein immer wieder den Berg hinaufrollt, wohl wissend, dass er diesen Stein nie bis nach oben bringen wird. Er wird immer wieder runterkommen. Er packt es nicht. Aber Camus sagt, dank der ihm eigenen Philosophie, ich habe mich entschlossen, Sisyphus für einen glücklichen Menschen zu halten. Diese Kategorie wurde dann sehr bald von den Kommunisten und den Neomarxisten abgelöst. Die Kommunisten bezeichneten die Existenzialisten als dekadente Westler. Obwohl sie ja in ihren Grundströmungen der kommunistischen Gesellschaftskritik nicht unähnlich waren. Aber mit denen konnte man natürlich keine Revolution inszenieren. Das waren diese Kaffeehausphilosophen, die sich vom Ober immer noch mal einen Kaffee bringen ließen und noch mal die Zeitung, den Figaro, und die ihre Gedanken auf die Tischdecke malten und die dann hinterher mit nach Hause nahmen. Und wo man dann später in der Geschichte nachweisen konnte, ja, da hat er immer gesessen. Vielleicht haben Sie mal die Filme von Francis Schaeffer gesehen, in denen er das alles dargestellt und gezeigt hat. Er hat sich extra in dieses Café in Paris nochmal hingesetzt, an die Stelle, wo Sartre immer gesessen hat. Und in diesem Film kommen zwei Szenen vor. Da gibt es in diesem Film über die Moderne das Szenario, eine alte Dame will gerade mit ihrer Handtasche über die Straße gehen und es kommt ein Auto angefahren. Der Autofahrer bremst, steigt aus, nimmt die alte Dame am Arm und geleitet sie über die Straße. Schnitt. Dieselbe Szene nochmal. Die alte Dame versucht wieder über die Straße zu gehen. Der Autofahrer kommt und das war's. Die Quintessenz der Existenzialisten ist, du musst dich entscheiden. Wenn du dich entscheidest, sie überzufahren, gut. Es war eine Grenzsituation, du hast dich entschieden. Du darfst sie nicht einfach nur so aus lauter Versehen und Dummheit oder Nachlässigkeit einfach nur überfahren. Du musst es bewusst tun. Oder aber, was genauso wichtig und genauso viel wert ist, du kannst sie auch über die Straße geleiten. Du darfst sie nicht über die Straße geleiten, weil man das tut. Sartre nennt das das Verlorensein an das Mann. Du musst es bewusst tun, nicht weil dich deine Mutter gelehrt hat, es zu tun, oder weil das in deiner Nachbarschaft so üblich ist, oder weil das in der Bibel steht, dass wir Liebe üben sollen gegen jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen oder so. Nein, nein. Du musst dich selber entscheiden, und insofern ist das Überfahren und das Über die Straße bringen gleichgültig. Es gilt in dieser Philosophie beides gleich. Das heißt, es ist dann in der Optik eines Kommunisten natürlich auch so, es ist gleich viel wert, ob ich mich entscheide, eine Revolution durchzuführen oder sie zu unterlassen. Damit kann ein Revolutionär nichts anfangen, das ist in seiner Optik dekadent. Also, bitteschön, diese Philosophie ablösen. Jetzt kommt eine neue. Es kommt die neue Philosophie des Neomarxismus, die sich im Wesentlichen auf das sogenannte kritische Bewusstsein beruft. Den Begriff des Bewusstseins haben wir eben bedacht. Also, es muss alles, was du tust, bewusst getan werden. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu und danket Gott, dem Vater, durch ihn. Nicht einfach irgendwas machen. Sonntags in die Kirche gehen, weil wir immer in die Kirche gegangen sind. Zur Bibelstunde gehen, weil wir immer zur Bibelstunde gegangen sind. Sondern die Aufforderung, es bewusst zu tun. Und hier denke ich, erleben wir etwas von der Konkurrenzsituation zwischen diesen beiden Systemen oder besser gesagt, zwischen der funktionalen Situation von Weisheit und der personalen Situation, die sich in der Person Jesu von Nazareth herauskristallisiert. Natürlich nimmt jede Ideologie, jede Philosophie für sich in Anspruch, sie sei der gemeinsame Nenner, auf den sich alle wohlmeinenden Menschen eigentlich einigen müssten. Ich habe das heute Morgen im Blick etwa auf den Kommunismus gesagt. Wer nicht Kommunist ist, muss verrückt sein. Ergo werden Leute, die nicht Kommunisten sein wollen oder die man dafür hält, dass sie nicht Kommunisten sein wollen, werden in Anstalten eingesperrt, in psychiatrische Kliniken. Sie haben das alles in den Medien mitbekommen. Also, jede Vorstellung erhebt einen Absolutheitsanspruch. Es ist beileibe nicht so, dass wir es mit einer multikulturellen Gesellschaft zu tun hätten, sondern wir haben es mit einer Multikonkurrenzgesellschaft zu tun, in der jede Gruppierung ihre Linie am Ende durchzusetzen wünscht. Die Frage, hat in solch einer Konkurrenz der Systeme der Glaube an Jesus Christus noch einen Platz? Und deshalb müssen wir uns einmal über das Wort Glauben unterhalten und wir müssen auch gleich noch ein bisschen tiefer in die Gedankengänge der Philosophie eindringen. Was heißt eigentlich Glauben? Das Wort meint in verkürzter Fassung, im übertragenen Sinne, zum Wesentlichen durchdringen. Das ursprüngliche Wort, das als Begriff mal die Ursubstanz gebildet hat, heißt sich an etwas festhalten. Ich will damit auch gleich den Gegensatz, die Antinomie herausarbeiten zwischen dem Glauben auf der einen Seite und dem kritischen Bewusstsein auf der anderen Seite. Im Alten Testament ist Glauben aus Amen abgeleitet, von Amuna Treue oder dranbleiben. Das meint dieses, sich an etwas festhalten, so wie ich mich jetzt festhalte. Etwas, woran man sich halten kann. Oder, das soll gelten, So spricht der treue und wahrhaftige Zeuge, Amen, ja, Amen. Das heißt, das soll gelten. Im Neuen Testament geht es bei dem Begriff Glauben, abgeleitet von dem griechischen Wort Pistis, mehr um Gehorsam, was ja aber im Letzten auch bedeutet, dranbleiben. Und es lässt sich etymologisch aus diesem griechischen Wort noch eine ganze Reihe von Begriffszusammenhängen ableiten, die alle mit Pistis zusammenhängen. Ich zähle sie einfach mal auf, damit wir das vor Augen haben. Vertrauen, Glaube, Ansehen, Kredit, Überzeugung, Treue, Zuverlässigkeit, Redlichkeit, Beglaubigung, Sicherheit, Bürgschaft, Beweis der Treue, Unterpfand der Treue, Handschlag, gegebenes Wort, eidliche Zusicherung, Treueschwur, Vertrag, Bündnis, Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit, Beweis. Das alles ist in seiner Grundsubstanz aus dem griechischen Begriff Pistis abgeleitet. Die Definition ergibt sich jeweils aus den Zusammenhängen, in denen es gebraucht wird. Im Gegensatz dazu steht in unserer Zeit das Motiv menschlichen Handelns, nämlich, dass das erkenntnisleitende Interesse uns bewegen soll, wie die Neomarxisten gesagt haben. Also, das will ich jetzt oder das will ich jetzt nicht. Sie haben vielleicht alle noch diese Kurzformeln aus den Graffiti vor Augen, wo jemand schreibt, tu nix oder mach nix oder tu was. Im Grunde schwingt da immer noch die Existenzialphilosophie nach mit der Aufforderung, du musst dich entscheiden, jetzt. Aber wovon wird mein erkenntnisleitendes Interesse bestimmt? Was erkenne ich? Erkenne ich, was ich will, oder will ich, was ich erkenne? Glauben meint zum Wesentlichen durchdringen. Und das steht ja gleich für uns im Raum, mit wie viel Unwesentlichem beschäftigen wir uns. Über wie viel Unwesentliches unterhalten wir uns. Ich denke an eine Situation in der Zeit, als ich zum Glauben kam, wo ich dann auch versuchte, mit meinen Kollegen über den Glauben an Jesus ins Gespräch zu kommen. Und das haben die mir alle sehr übel genommen. Ein älterer Abteilungsleiter nahm mich beiseite und sagte, Herr Messkemper, ich muss Ihnen das, glaube ich, mal sagen, Sie wissen das noch nicht, Sie sind zu jung. Wissen Sie, über Glaubensangelegenheiten spricht und debattiert man nicht. Da habe ich ihm gesagt, das kann wohl so sein, das steht in meiner Bibel, aber ganz anders. Oder aber, meine Kollegen sagten, also Herr Messkemper, nun hören Sie endlich auf mit Ihrem Reden vom Glauben, das können wir gar nicht mehr ertragen. Da habe ich gesagt, das finde ich irgendwie merkwürdig. Ich beschwere mich ja auch nicht, dass Sie darüber, dass Sie dauernd über Autos reden. Das könnte ich Ihnen ja auch verbieten. Also Sie reden über Autos, ich rede über Glauben, Sie reden über Ihres, ich rede über meins. Zum Wesen durchdringen oder zum Wesentlichen durchdringen, das meint der Glaube. Und das Wesentliche, zu dem wir durchdringen, ist unser lebendiger Herr selber, nachdem er von der Seite Gottes zu uns durchgedrungen ist. Weisheit ist aus der Mode gekommen, denn Weisheit, das gehört zum Alter. Inzwischen darf ich also über dieses Thema dann schon mal so ein bisschen reden. Und Altsein ist unmodern. Man ist jung, cool, spontan, kreativ, sexy, lauter Attribute, die man so wie bei der Erhöhung der Schlagzahl im Segelsport oder in der Schifffahrt gebrauchen kann. Diese ganzen Attribute, die gehören zum Jugendstil, Weisheit aber doch nicht. Leute, sowas Altes, sowas Abgegriffenes. Also, was tragen Sie, Hugo Boss oder Bogner, nicht? aber doch bitte nicht Weisheit. Das kann man auch gar nicht verkaufen. Wo soll man Weisheit kaufen? Und schon vor 30 Jahren hieß es, trau keinem über 30. Die das alle gesagt haben, damals sind inzwischen wahrscheinlich über 60. Es hieß auch, die Jugend hat ein Recht auf ihr eigenes Leben ohne Fremdbestimmung durch die Elterngeneration. Und nochmal 30 Jahre vorher, das war, als ich Jugendlicher war, da hieß es, Jugend muss durch Jugend geführt werden. Ich habe nie geführt, ich wurde immer geführt. Aber dieses moderne Lebensgefühl der Fremdbestimmung durch die Elterngeneration, dies als unangenehm zu empfinden, das reicht hinein bis in die Gemeinde Jesu. Ich muss das nicht erläutern. Ich nehme an, das kennen Sie auch aus den Gemeinden, aus denen Sie kommen. Man sieht sich heute selber wie in einer nie endenden Talkshow, in der es ja vor allem darum geht, verbal nicht in Verlegenheiten zu geraten. Man muss immer die Szene beherrschen, man muss immer das richtige Wort haben, man muss immer im Kick den anderen einen Schritt voraus sein. Wer lange überlegt, dass er eine richtige Antwort geben könnte, macht sich verdächtig, etwas verbergen zu wollen. Überlegte Antworten sind falsche Antworten, das ist die heutige Unterstellung. Wer lange überlegt, macht sich verdächtig, unwahrhaftig zu sein. Vor allem natürlich setzt er den Unterhaltungswert herab. Dies alles ist gewiss ohne ideologischen Hintergrund und spiegelt nur das moderne Lebensgefühl wider. Wo haben in solch einem Kontext die drei Siebe noch einen Sinn, die eigentlich einer jeden Rede vorgeschaltet sein sollten? Erstens, ist es wahr, das zu sagen, was ich sage? Zweitens, ist es erforderlich, es zu sagen? Und drittens, ist es gut, es zu sagen? Du liebe Zeit, wie wenig wäre zu reden, wenn das alles bedacht würde.